Bevor wir zur Predigt kommen, möchte ich gerne kurz mit euch zusammen noch beten. Vater, wir preisen dich, wir danken dir für diese wunderbare Gelegenheit, einmal mehr dein Wort zu hören. Wir danken dir, Vater, dass dein Wort unveränderlich ist, dass dein Wort bleibt. Vater, du hast gesagt, dass dein Wort feststeht, sogar in den Himmeln. Alles mag sich ändern, alles mag wechseln, aber dein Wort steht fest. Du hast dein Wort, wie es heißt in dem Psalm, sogar über deinen eigenen Namen gestellt. Eher kann dein Name hinfällig werden als dein Wort. Beides ist nicht möglich, aber wir sehen darin, Vater, die Ernsthaftigkeit, die du da reinlegst in dein Wort. Halleluja. Wir danken dir, Vater, dass wir dein Wort heute Morgen richtig verstehen, dass wir es aufnehmen, dass es wirkt in unserem Leben, dass es Frucht bringt. 30, 60 und 100-fach. Halleluja. Amen. Preis dem Herrn. Nun, wir sind immer noch an einer Serie über Psalm 23, aber wir kommen heute zum Schluss, und zwar zu Vers 6. Wir haben uns einige Zeit mit diesem Psalm beschäftigt, und ich glaube, er ist es auch wert, dass man sich damit beschäftigt. Findet ihr nicht auch? Psalm 23 ist ein Teil der Schrift, den du wirklich auswendig lernen kannst und auch auswendig lernen solltest. Da ist so viel Inspiration drin für jeden Tag. Ich schätze es sehr, jeden Tag so bestimmte Fixpunkte zu haben, an die ich mich halten kann. Es sind nicht immer dieselben, es ist immer Gottes Wort. Es sind nicht immer dieselben Teile aus Gottes Wort. Aber es gibt so bestimmte Abschnitte, zu denen ich immer wieder zurückkehre. Und Psalm 23 ist ein solcher Teil. Ich habe ihn schon vor Jahren auswendig gelernt. Und er hat mich oft getröstet und oft durchgeführt. Auch durch schwere Zeiten oder Situationen, wo ich dachte, Herr, wo bist du? Und dann sagen zu können, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er leitet mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, führt mich in Farben der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Das ist einfach tröstlich. Nun, wir haben jeden einzelnen Vers durchgenommen, jedes Wort fast angeschaut und kommen heute deswegen zu Vers 6. Hier heißt es, nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens, und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Eigentlich ist das beinahe der Höhepunkt des Ganzen. Die anderen Verse waren auch schon gut, aber hier wird etwas ausgesagt, was beinahe nicht sein kann. Du möchtest fast denken, wenn du diesen Vers hörst oder dir vergegenwärtigst, was er eigentlich sagt, das kann doch gar nicht sein, Herr. Dass mir tatsächlich nur Güte und Gnade folgen werden, und zwar nicht nur ab und zu, sondern tatsächlich alle Tage meines Lebens. Wie ist das möglich, Herr? Nun, das müssen wir dem Herrn überlassen. Wir müssen es dem Herrn überlassen, wie und in welcher Form er Güte und Gnade in unser Leben bringt. Tatsache ist auf jeden Fall, indem wir unser Denken diesem göttlichen Programm anpassen, werden wir eine andere Erwartung haben an das Leben. Amen. Siehst du, sehr vieles, was uns widerfährt im Leben, ist davon abhängig, was wir erwarten, dass es geschieht in unserem Leben. Wenn wir eine negative Erwartung haben, dann werden zwangsläufig auch negative Dinge passieren in unserem Leben. Amen. Deswegen ist das positive Bekenntnis beziehungsweise das Bekenntnis des Wortes Gottes so enorm wichtig. Nun, warum sage ich positives Bekenntnis? Manche Leute denken, oh, positives Denken, positives Bekenntnis. Also wenn du Psalm 23, Vers 6 nicht als positives Bekenntnis sehen kannst, dann weiß ich es auch nicht mehr. Hier haben wir jemanden, der mit Gott durch dick und dünn gegangen ist und nicht verzweifelt ist in Verfolgungen, in Nöten, in Problemen, sondern der am Ende immer noch sagen kann und mit vollstem Bewusstsein und Überzeugung sagt, nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Ist das eine positive Aussage? Und stimmte diese Aussage immer überein mit dem, was David erlebte? Zu manchen Zeiten nicht, wie wir wissen. Aber er ließ sich davon nicht ins Bockshorn jagen, sondern er hielt fest daran, mein Gott ist gut. Von meinem Gott kommt nur Gutes, von meinem Gott kommt nur Gnade, und zwar alle Tage meines Lebens. Und indem ich es bete, indem ich es ausspreche, gebe ich dem Herrn Material, mit dem er arbeiten kann. Und ich widerspreche dem Teufel, der andere Dinge in mein Leben bringen möchte. Lass uns ein bisschen diese beiden Begriffe Güte und Gnade studieren. Im Hebräischen ist Güte das Wort Tob Und im Griechischen, das heißt in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, ist es das Wort Eleos, das so viel wie Barmherzigkeit bedeutet im Neuen Testament. Und Gnade, Gnade ist das hebräische Wort Chesed. Chesed. Chesed ist ein sehr gewaltiges Wort im Alten Testament, das an vielen Stellen vorkommt. Und wir werden einige Stellen anschauen, die davon auch sprechen. Aber zuerst zum Punkt Güte. Im Psalm 25, Vers 13 sagt derselbe Psalmist sehr wahrscheinlich, seine Seele wird im Guten wohnen und seine Nachkommen werden das Land besitzen. Seine Seele wird im Guten wohnen. Ein ganz wichtiger Punkt, wir haben es im Rahmen dieser Predigtserie auch schon gehört, nämlich der Herr möchte deine Seele wiederbringen. Er erquickt deine Seele, aber im Hebräischen heißt es eigentlich, er stellt deine Seele wieder her. Er bringt deine Seele zurück, sozusagen, wo auch immer sie zerschmettert liegen mag. Und deswegen soll es auch deine Seele sein, die im Guten wohnt. Halleluja. Interessant ist die erste Stelle auch, wo dieses hebräische Wort Tob vorkommt. Das ist, man könnte sagen, fast ein Allerweltswort im Alten Testament, aber dennoch hat es eine sehr spezifische Bedeutung. Und zwar die erste Stelle, wo das Wort erscheint, ist im Schöpfungsbericht, wo Gott verschiedentlich ja sagt, und siehe, es war gut. Oder siehe, es war sehr gut, sagte er sogar beim Menschen. Die erste Stelle ist, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Gott sah das Licht, dass es gut war. Nun, wenn Gott über etwas sagt, dass es gut ist, dann ist es tatsächlich gut. Dann gibt es daran nichts Schlechtes. Du solltest dich nicht erdreisten, irgendwann einmal zu sagen, Herr, Licht ist nichts Gutes. Wenn der Herr gesagt hat, Licht ist etwas Gutes, das Licht ist gut, dann ist Licht etwas Gutes. Wir haben uns Mittel und Wege geschaffen, um manchmal das Licht auch auszusperren, zum Beispiel, wenn wir schlafen wollen. Dann ist es angenehmer, im Dunkeln zu sein und das Licht, das draußen noch vorhanden ist, möglichst draußen zu halten. Aber dennoch sollten wir niemals sagen, oh, dieses elende Licht, das da immer reinkommt. Licht ist etwas Gutes. Amen. Insbesondere auch im geistlichen Sinn ist Licht etwas Gutes und Wünschenswertes. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Halleluja. Nur wenn wir im Licht wandeln, werden wir Gemeinschaft miteinander haben können, wie der Herr es will. Nun, auch manche Christen, es tut mir leid, das sagen zu müssen, scheuen das Licht. Manchmal scheint es so, wie wenn Christen das Licht scheuen. Sie wollen nicht ins Licht treten mit ihrem Leben. Und deswegen ist es schwierig, mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Du kannst nicht mit jemandem Gemeinschaft haben, wenn du selbst im Licht bist, bewusst im Licht stehst, im Licht wandelst, mit jemandem, der nicht ins Licht kommen will. Aus welchem Grund auch immer. Nicht wahr? Wir reden hier also von guten Dingen im allerweitesten Sinn. Gott sah, dass es gut war. Und dieses Gute, das von ihm kommt, soll in unser Leben kommen, wird uns folgen, alle Tage unseres Lebens. Unsere Seele soll im Guten wohnen. Nun, Gott selbst ist gut. Gott ist nur gut. Es gibt nichts Schlechtes, nichts Negatives an Gott. Gott ist Licht und in ihm ist keinerlei Finsternis. Halleluja. Das übersteigt manchmal unser Vorstellungsvermögen. Wir denken immer so, ja, aber ein bisschen Schatten muss doch da sein. Wo Licht ist, ist auch Schatten, sagen wir manchmal. Ja, das gilt für die geschaffene Welt, in der wir jetzt leben. Aber ich kann dir eins sagen, im Himmel und in der Ewigkeit gibt es keinen Schatten. Ob du das jetzt physikalisch für möglich hältst oder nicht, ist mir ziemlich egal. Es wird so sein, es gibt keinen Schatten im Himmel. Preis dem Herrn. Und seine Nachkommen werden das Land besitzen. Es ist sehr häufig so, dass in den Psalmen Dinge zum Ausdruck gebracht werden, die nicht nur eine Person betreffen. Und ich glaube, das ist auch generell eine Aufforderung, die ganz neu an uns und an diese Generation ergeht. Denk nicht nur an dich selbst. Du lebst nicht nur für dich selbst, dem Herrn, sondern du lebst auch dem Herrn für die Generation, die nach dir kommt. Du lebst für den Herrn, auch für deine ganze Umgebung, die dich beobachtet, die dich sieht, die wissen will, was heißt es, mit Gott zu leben. Du gibst ihnen ein Bild. Du bist ein Vorbild für jeden, der wissen will, was bedeutet es, für Gott zu leben in dieser gottlosen Welt. Und deswegen, wenn deine Seele im Guten wohnt und du das erlebst, was Psalm 23, Vers 6 verheißt, dann werden deine Nachkommen das Land besitzen. Mit anderen Worten, die Christen, die nach dir kommen, die Christen, die sozusagen deine Abkömmlinge sind, werden nicht schwach und klein und unbedeutend sein, sondern sie werden das Land einnehmen für das Evangelium. Halleluja. Ich bin überzeugt davon, dass wir wieder, wie Stefan es angedeutet hat, eine Zeit sehen werden, in eine Zeit hineinkommen werden, wo der Unterschied zwischen Licht und Finsternis deutlich zu sehen sein wird. Eine Generation, an der man sieht, es gibt einen lebendigen Gott. Psalm 34, Vers 11 ist eine weitere Stelle, wo dieses Gut vorkommt. Junglöwen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Junglöwen darben und hungern. Junglöwen, das ist ein Bild, könnte man sagen, für natürliche Stärke, für natürliche Kraft. Ja, ein junger Löwe ist stark. Ein junger Löwe ist in der Lage, Beute zu machen. Ein junger Löwe kann sich selber versorgen. Aber der Psalmist sagt, sogar Junglöwen kommen manchmal in Situationen, wo sie darben und hungern. Ich kann euch eins sagen. Ich habe mich viele, viele Jahre wie ein Junglöwe gefühlt. Viele, viele Jahre hätte ich niemals gedacht, dass ich auf fremde Hilfe angewiesen sein würde. Viele, viele Jahre dachte ich, ich bin mein eigener Herr und Meister, ich bin mein eigener Versorger. Du redest sicher von der Zeit vor deiner Bekehrung, Pastor Manfred. Nein, ich rede von der Zeit nach meiner Bekehrung, wo ich zwar mit Gott, mit seinem Namen im Mund gelebt habe, aber doch sehr oft in Unabhängigkeit von Gott. In der Selbsthilfe, in der Meinung, mir selber das holen zu können, in irgendeiner Weise, was ich brauche. Erst in den letzten Jahren, es ist die Altersweisheit, die langsam kommt, die vielen Erfahrungen mit dem Herrn, auch die schwierigen Zeiten mit dem Herrn, die ich durchlebt habe, die mir gezeigt haben, halt, du magst ein Junglöwe gewesen sein, inzwischen bist du ein bisschen ein älterer Löwe, hast immer noch Zähne im Maul und kannst immer noch jagen und Beute erlegen. Amen. Aber eigentlich möchtest du doch das, was du haben willst, vom Herrn empfangen. Das Gute, das du dir wünschst für dein Leben, das Gute, das dir folgen soll, dafür willst du doch nicht selbst zuständig sein. Du bist doch kein Selbstversorger. Sondern du bist jemand, der sein Gutes in diesem Leben vom Herrn empfangen möchte. Amen. Sie entbehren kein Gut, heißt es hier. Und bitte versteht das richtig. Das ist wirklich eine Bezeichnung von allem möglichen Guten. Wenn es irgendetwas gibt, das du brauchst, wenn es irgendetwas gibt, das du benötigst, das gut ist, Gott möchte es in dein Leben kommen lassen. Ich bin überzeugt davon, dass Gott noch für viel mehr Leute möchte, dass sie ein eigenes Haus besitzen, dass sie genau das Auto fahren, das sie fahren möchten, dass sie genau den Job haben, den sie haben möchten, dass sie genau so viel Geld zur Verfügung haben, wie sie brauchen und noch darüber hinaus. Alles Gute soll dir folgen. Nenne es, was immer du nennen magst. Wenn es gut ist, der Herr ist zuständig dafür. Halleluja. Wir haben in unserem Denken manchmal so eine seltsame Unterscheidung gemacht. Wenn wir die sichtbare Welt anschauen, dann sehen wir viele Güter. Du könntest auch sagen, er wird keine Güter entbehren, gemäß Psalm 34, Vers 11. Wir sehen viele Güter, von denen wir zwar wissen, dass sie gut sind, wir begehren sie sogar, aber wir sind uns nicht sicher, ob der Herr wirklich möchte, dass wir sie haben. Provokative Frage. Eine Yacht auf dem Bodensee, ist das etwas Gutes?
Amen.
Amen. Es ist grundsätzlich etwas Gutes, du kannst nichts dagegen sagen. Eine Yacht, mit der du übers Wasser fahren kannst, ist etwas Gutes. Nehmen wir an, eine Motorjacht. Du einen Bootsführerschein brauchst, um sie fahren zu dürfen. Das ist etwas Gutes. Man könnte auch sagen, sie ist etwas Neutrales. Du könntest sie auch missbrauchen. Aber eigentlich ist es doch etwas Gutes, nämlich dass der Mensch mit Gottes Hilfe es fertiggebracht hat, übers Wasser zu fahren und nicht immer nur zu schwimmen. Nicht wahr? Aber Hier sind wir bereits an einem Punkt, wo wir uns sehr wahrscheinlich fragen, ja, möchte denn der Herr, dass ich eine Yacht besitze? Pastor Manfred, willst du uns jetzt etwa predigen, wir sollen alle Yachtbesitzer werden auf dem Bodensee? Kann ich dir aber jetzt schon sagen, werden wir aber nicht mehr jeden Sonntag hier sein. Siehst du, hier ist das Problem. Die Frage ist doch, was du mit der Yacht machst. Beziehungsweise, wann du mit der Yacht fährst. Ob du es zur selben Zeit tun möchtest, wie der Gottesdienst stattfindet und deine Gemeinde stattfindet, die dich braucht. Oder ob du damit in der Zeit etwas Gutes machen möchtest. Gute Freizeitbeschäftigung, die der Herr dir zur Verfügung stellt. Aber wir sind uns nicht sicher, ja, kann der Herr, will der Herr, möchte der Herr uns eine Yacht zukommen lassen? Wenn das dein Herzenswunsch ist, warum denn nicht? Ja, so Pastor Manfred, ich bin ja froh, wenn ich meine Rechnungen bezahlen kann jeden Monat. Nun gut, dann glaube erst mal dafür und wachse Schritt für Schritt. Jakobus 2, Vers 13. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Damit sind wir bei diesem zweiten Begriff, nämlich Chesed, Gnade, beziehungsweise es ist eben in der Septuaginta so, dass nur eins von diesen beiden Wörtern vorkommt, deswegen kann man nicht ganz sicher sein, welches jetzt übersetzt wurde. Auf jeden Fall ist klar, dass wir das, was der Herr uns verheißt, im Psalm 23, Vers 6, vor allem dann erleben werden in der Fülle, wenn wir selber solche sind, die Gnade, Güte und Barmherzigkeit weitergeben. Wenn du ein Barmherzigkeits- oder Gnadenblockierer bist, dann wirst du auch Mühe haben, diese Gnade selbst zu erfahren. Du musst sie weitergeben. Und dazu möchte ich euch eine kurze Geschichte vorlesen, die das sehr, sehr deutlich macht, dass David eben ein solcher Mann war. 2. Samuel 9, Vers 1. 2. Samuel 9, Vers 1. Und zwar war das, nachdem König Saul schon gestorben war, auch Jonathan, sein Sohn, der Freund Davids, bereits gestorben war. Und David setzte sich dann nicht einfach auf den Thron und sagte, oh gut, ist alles vorbei, super Herr, hast meine Finde aus dem Weg geschafft. Sondern er erinnert sich an Saul, er erinnert sich an Jonathan, er erinnert sich an den Bund, den er mit Jonathan geschlossen hatte. Und wisst ihr, bei David kann man sehr deutlich sehen, seine Haltung, seine Geisteshaltung, sein Bundesbewusstsein war nicht nur in Zeiten der Verfolgung. Er sagte nicht nur, du sollst den Gesalbten des Herrn nicht antasten, weil er sich damit qualifizieren wollte, König zu werden, sondern er sagte das auch noch, als er schon König war. Und hier sehen wir ein besonderes Beispiel, wie er eben diese Güte und Gnade weitergegeben hat. Und David sagte, gibt es vielleicht noch jemand, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise, um Jonathans Willen? Das übersteigt menschliches Denken. Du würdest vielleicht sagen, was? Jetzt geht er hin und erinnert sich an das Haus Sauls, das ihm so viel Schaden zugefügt hat. Ich meine, Jonathan ist gestorben in den Wirren dieses Krieges. Er war sein bester Freund. Saul ist im Grunde genommen schuld gewesen am Tod seines eigenen Sohnes und am Freund Davids. Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, sein Name war Ziba. Den rief man zu David und der König sagte zu ihm, bist du Ziba? Er sagte, ja, dein Knecht. Und der König sagte, ist niemand mehr da vom Haus Sauls, damit ich Gottes Gnade an ihm erweise? Da sagte Ziba zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, der an beiden Füßen gelähmt ist. Und der König sagte zu ihm, wo ist er? Ziba sagte zum König, siehe, er ist im Haus Machirs, des Sohnes Amiels, in Lo-Dabar. Da sandte der König David hin und ließ ihn aus dem Haus Machirs, des Sohnes Amiels, aus Lo-Dabar holen. Da kam Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David und fiel auf sein Angesicht und warf sich nieder. Und David sagte, Mephibosheth. Er sagte, siehe dein Knecht. Und David sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will nur Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathan willen. Der gute Mephibosheth dachte womöglich zuerst, oh, der will mich jetzt auch noch auslöschen, weil er das ganze Haus Sauls womöglich auslöschen will. Nein, er möchte Gnade an ihnen erweisen. Und ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben, du aber sollst ständig an meinem Tisch Brot essen. Wer ist es, der mit Fug und Recht sagen kann, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde? Derjenige, der andere an seinen Tisch führt und sie dort essen lässt, in seinem Angesicht, in seiner Gegenwart und möglicherweise in der Gegenwart derer Feinde. Da warf er sich nieder und sagte, was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich einer bin? Er hielt sich für einen toten Hund, weil er eben lahm war an den Füßen. Und der König rief Ziba, den Diener Sauls, und sagte zu ihm, alles, was Saul und seinem ganzen Haus gehört hat, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. Und du sollst für ihn das Land bearbeiten, du und deine Söhne und deine Knechte, und die Ernte einbringen, damit der Sohn deines Herrn Brot zu essen hat. Mephibosheth selbst aber, der Sohn deines Herrn, soll ständig Brot an meinem Tisch essen. Und Ziba hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Da sagte Ziba zum König, nach allem, was mein Herr, der König, seinem Knecht befiehlt, so wird dein Knecht tun. Und Mephibosheth, sagte der König, wird an meinem Tisch essen wie einer von den Königssöhnen. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, dessen Name war Micha. Und alle, die im Haus Zibas wohnten, waren Mephiboshets Knechte. So wohnte Mephibosheth in Jerusalem, denn er aß beständig am Tisch des Königs. Er war aber lahm an beiden Füßen. Oh, was für ein Bild. Halleluja. Jemand, der sich nicht mehr selber helfen konnte. David hatte die Größe, ihn an seinen Tisch zu führen. David hatte die Größe, ihm alles zurückzugeben, was seinem Großvater Saul bzw. seinem Vater Jonathan gehört hatte. Der Mann wäre Zeit seines Lebens ein Krüppel gewesen, hätte in Armut gelebt, aber David holt ihn an den Königshof und sagt, du sollst leben wie ein Königssohn. Oh, Halleluja. Und ich glaube, dass hier ein Schlüssel dafür liegt, dass David diese Gnade und Güte jeden Tag seines Lebens erfahren konnte. Und wir tun gut daran, uns diese Haltung anzueignen. Nicht Herr, segne mich, segne mich, segne mich, sondern Herr, segne mich, damit ich ein Segen sein kann für andere. Preis dem Herrn. Und es fängt dort an, wo du jetzt stehst. Du musst von dem Wenigen, das du vielleicht jetzt hast, anderen bereit sein zu geben. Du kannst nicht sagen, Herr, segne mich zuerst mit Überfluss, damit ich dann ein bisschen was weggeben kann, sondern es fängt immer dort an, wo du gerade stehst. Amen. Halleluja. Du gibst deinen Zehnten von deinem Lehrlingslohn, du gibst deinen Zehnten von dem wenigen Einkommen, das du vielleicht hast, und der Herr wird es vermehren. Amen. Nicht, Herr, gib mir erst einmal einen Zehntausender im Monat, dann werde ich dann den Zehnten abdrücken. Nein, sondern du fängst da an, wo du jetzt stehst. Es ist alles wachstümlich. Ich glaube, dass das ein Schlüssel war im Leben von David. Preis dem Herrn. Nun, da ist ein sehr, sehr wichtiger Zusammenhang auch hier schon zwischen dem Erleben der Gnade und Güte und dem Haus Gottes. Wir sehen das an zwei Stellen in dem Psalm, nämlich Psalm 5, Vers 8. Ich aber darf dank der Fülle deiner Gnade eingehen in dein Haus. Ich bete an zu deinem heiligen Tempel hin in der Furcht vor dir. Sehr wichtiger Punkt. Wir sehen das auch noch gleich in Psalm 23, Vers 6, nämlich am Schluss. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Aber das war ein Thema, das David beschäftigt hat seit seines Lebens. Nämlich er wollte im Haus des Herrn sein. Sein Ziel war das Haus des Herrn. Im Haus des Herrn konnte er nachdenken. Im Haus des Herrn begegnete er dem Herrn. Das Haus des Herrn war ihm keine Last, sondern es war ihm eine Ehre, im Haus des Herrn zu sein. Er erfuhr Gnade im Haus des Herrn. Halleluja. Er sah es als Gnade, überhaupt ins Haus des Herrn gehen zu dürfen. Oh mein, was für ein Unterschied zu der Haltung, die heute manche haben. Oh, was für eine Pflicht, was für eine Last, jeden Sonntag in die Gemeinde zu laufen. Oh, könnt ihr den Gottesdienst nicht am Samstag machen? Könnt ihr den Gottesdienst nicht auf den Nachmittag verschieben? Ich will ausschlafen, ich brauche Zeit für mich. Ich habe die und dies und jene Freizeitbeschäftigung, die viel Zeit braucht. Ich bin müde, ich bin krank, ich kann nicht, ich will nicht. David sah es als Gnade, ins Haus des Herrn gehen zu dürfen. Psalm 48, Vers 10. Wir haben nachgedacht, o Gott, über deine Gnade im Inneren deines Tempels. Auch das ist eine sehr wichtige Aussage. Wir haben nachgedacht, o Gott, über deine Gnade im Inneren deines Tempels. Seht ihr, der Ruf nach Gnade und einem Verständnis der Gnade heute ist sehr groß. Viele Christen scheinen zu merken, mehr und mehr, dass Gnade ein Schlüssel ist für ein erfolgreiches Leben als Christ. Und das ist tatsächlich so. Amen. Wenn du kein Verständnis hast davon, was die Gnade Gottes in deinem Leben ist, für dich tun wird und für dich tun kann, dann wirst du wahrscheinlich auf der Stelle treten. Dann wird dein Christsein womöglich eine ziemlich mühsame Angelegenheit sein. Das ist tatsächlich so. Und deswegen ist der Ruf nach Gnade und einem tieferen Verständnis der Gnade groß. Aber die Frage ist, wo und in welchem Rahmen kannst du dieses Höchstmaß an Gnade verstehen, das du verstehen möchtest? Und ich meine, dass David hier einen wichtigen Punkt betont, nämlich im Inneren deines Tempels. Das heißt, innerhalb der Gemeinde. Innerhalb des Ortes, wo Gott gesagt hat, hier bin ich, das ist mein Haus. Weißt du, du kannst es versuchen wegzuerklären, so viel du nur willst. Die neutestamentliche Gemeinde ist das Haus Gottes. Natürlich kein Tempel, natürlich kein Heiligtum, aber sie ist das Haus Gottes. Gott wohnt darin, nicht in Gebäuden, die von Händen gemacht sind, sondern in Tempeln des Heiligen Geistes, die du und ich sind. Amen. Aber er formiert das Ganze als Gemeinde, als Ekklesia. Die Ekklesia im Neuen Testament ist das Haus Gottes. Wir kommen nicht darum herum. Paulus sagt, schreibt Timotheus, wenn ich mich verzögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Wir haben nachgedacht, o Gott, über deine Gnade im Inneren deines Tempels. Ich glaube, oftmals wirst du vielleicht in der Gemeinde besonders auch gezwungen sein, über Gnade nachzudenken. Es gibt verschiedene Gründe, warum die Gemeinde der Ort ist, wo du Gnade erleben kannst. Zum Beispiel, wenn wir miteinander keine Gnade haben, wie willst du da mit deinem schwierigen Ehemann zu Hause, der nicht gläubig ist, Gnade haben können? Wenn du es nicht gelernt hast, an deinen lieben Geschwistern, die du doch so lieb hast, wo du es doch kaum erwarten kannst, sie wiederzusehen, die dir aber trotzdem manchmal auf die Nerven gehen? Wie willst du Gnade lernen oder Gnade haben können mit deinen ungläubigen Arbeitskollegen draußen in der Welt, wenn du nicht gelernt hast, Gnade zu haben mit deinen Geschwistern? Wie willst du Gnade lernen oder Gnade haben können mit deinem strengen Chef, wenn du keine Gnade hast mit deinem strengen Pastor? Also, man könnte sagen, die Gemeinde ist so eine Art Gnadenlaboratorium. Hier kannst du die Gnade erfahren, ausprobieren, damit experimentieren, wenn man so will. Du wirst Gelegenheiten haben. Amen. Und zwar ist das Ganze beiderseitig oder sehr vielseitig. Jeder von uns muss zu bestimmten Zeiten Gnade haben. Mit sich selbst, mit anderen, mit dem Leiter, der Leiter mit den Schafen und so weiter und so fort. Deswegen versuch gar nicht erst Gnade zu finden außerhalb der Gemeinde. Versuch nicht, dein Verhalten zu rechtfertigen durch die Gnade. Oh, Gnade ist da und ich brauche keinen Gottesdienst mehr, es ist alles Gnade. Gnade ist da und ich brauche keine Gemeinde mehr, der Herr ist da, seine Gnade trägt mich durch, Halleluja, ich brauche doch keine Gemeinde. Das ist eine falsche Haltung. Denn das ist nicht Gnade, sondern Nachlässigkeit. Das ist nicht Gnade, sondern du lässt die Zügel locker. Du willst nicht mehr eingebunden sein in etwas, das Strukturen hat. Aber das ist nicht Gnade, sondern das ist Davonlaufen. Nun, ein ganz wichtiger Punkt. David sagt, dass ihm Güte und Gnade folgen werden. Sie werden ihm folgen. Und es ist wirklich von Nutzen, wenn man die Ursprachen ein bisschen versteht oder zumindest ein Lexikon benutzen kann. Denn dann findet man einige Dinge heraus, die sehr erstaunlich sind. Und zwar, eben wie gesagt, in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, findet man hier ein Wort, nämlich katadiozetai. Und als ich das gestern sah, dachte ich sofort, aha, katadiozetai. Mir war nämlich sogleich bewusst, dieses Wort erscheint im Neuen Testament kein einziges Mal. Die Schreiber oder Übersetzer der Septuaginta haben hier ein Wort geprägt, das sehr, sehr aussagestark ist. Das nächste, was mir bewusst wurde, ist, aha, aber diozetai bzw. dioko erscheint im Neuen Testament und es ist das schon ein starkes Wort. Dioko bedeutet nämlich jagen oder verfolgen. Und kata dioko oder kata diozetai bedeutet nichts anderes als etwas oder jemanden verfolgen, bis man ihn erreicht hat. Etwas, ein Ziel oder eine Beute erjagen, bis sie tot auf dem Boden liegt. Bildlich gesprochen natürlich. Kata diozetai, etwas nachjagen, bis man es erreicht hat. Dieses Wort bringt eine Intensität zum Ausdruck, die das Wort dioko allein nicht hätte. Eine Verstärkung sozusagen. Und das sagt der Psalmist, beziehungsweise die Übersetzer haben es so verstanden, und das waren fromme Juden vor Christi Zeit, die das übersetzt haben. Sie haben das so verstanden als diese Güte und Gnade Gottes. Die werden so lange nach uns suchen, bis sie uns erreicht haben. Die geben nicht schnell auf. Das sind nicht Hobbyjäger. Die Güte und die Gnade Gottes, das ist nicht so, wir legen auch mal eine Flinte an und versuchen etwas vors Korn zu bekommen. Sondern Güte und Gnade Gottes werden dich suchen, dein Leben lang, und werden nicht eher aufgeben, als bis du entweder gestorben bist oder sie dich erreicht haben. Sagt uns das etwas über die Güte Gottes? Vielleicht hast du auch schon oft gedacht, oh Herr, wo bist du? Oh Herr, wann erreicht mich endlich dein Segen? Und der Herr sagt, hier, meine Güte, meine Gnade, mein Segen, meine Segnungen werden dich verfolgen, bis sie dich erreicht haben. Halleluja. Oh, wunderbar. Preis dem Herrn. Und das Ganze geschieht alle Tage unseres Lebens. Nicht nur am Sonntag, nicht nur alle Sonntage, nicht nur einmal im Jahr, nicht nur zu deinem Geburtstag oder zu deinem geistlichen Geburtstag. Ja, wir denken manchmal so, wir haben einen Wunsch offen an unserem geistlichen Geburtstag. Vielleicht hast du dich auch schon ertappt dabei, ich habe dieses Spiel jahrelang gespielt. Herr, jetzt hier 10. Dezember 1984 war mein Bekehrungstag. Oh Herr, diesen 10. Dezember segnest du besonders und da passieren wichtige Dinge in meinem Leben, jedes Jahr wieder neu. Und der Herr sagt, ja, das habe ich manchmal in deinem Leben getan, aber verlass dich doch nicht auf solche selber gesetzten Fixpunkte, sondern wisse doch, meine Güte, meine Gnade werden dir nachfolgen, dich erjagen, alle Tage deines Lebens. Halleluja, gib dich doch nicht mit weniger zufrieden, als dir zusteht. Nun, auch hier habe ich eine interessante Parallele gefunden. Dieses alle Tage meines Lebens. Im Alten Testament gibt es viele Stellen, wo diese Formulierung erscheint. Alle Tage meines Lebens. Damit ist quasi gemeint, ja, für immer, jeden Tag meines Lebens. Und es ist so eine Art, ja, man kann es nicht Schwurformel nennen, aber so etwas sehr Bestimmtes, etwas Leidenschaftliches, etwas Pathetisches, wenn man so will. Alle Tage meines Lebens. Ich werde dieser Frau treu sein, alle Tage meines Lebens, bis ans Ende meiner Tage. Amen. Und sie mir auch. Halleluja. Wenn du diese Stellen dir anschaust im Alten Testament, dann haben sie entweder einen negativen oder einen positiven Aspekt, den sie vermitteln. Der Herr sagt zur Schlange im Paradies, du sollst Staub fressen, alle Tage deines Lebens. Der Herr sagt zu Adam, 1. Mose 3, Vers 17, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen, mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Könnte es sein, dass David diesen Vers 6, nur Güte und Gnade werden mir folgen, mich erjagen, alle Tage meines Lebens, in einer Art Umkehrung dieses ersten Fluches spricht. So viel wissen wir und so viel glauben wir, nämlich 1. Mose 3,17 trifft nicht für uns zu. Amen. Amen. Wir stehen nicht mehr unter diesem Fluch. Wir werden nicht mit Mühsal unser Brot essen alle Tage unseres Lebens. Der Erdboden ist nicht mehr verflucht um unseretwillen. Wir stehen unter dem Segen Abrahams. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme. Nun lies einmal den Segen Abrahams, dann wirst du sehen, Fluch des Erdbodens ist darin nicht enthalten, sondern gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Halleluja. So viel wissen wir also. Aber könnte es sein, dass in einer völligen Umkehrung dieses Fluches, mit Mühsal wirst du davon essen, alle Tage deines Lebens, David sagt, mir werden Güte und Gnade nachfolgen, alle Tage meines Lebens. Halleluja. Warum? Ich kenne meinen Gott. Ich kenne meinen Gott. Das ist der springende Punkt. Siehst du, du kannst so etwas als Worthülse von dir geben, weil du es mal irgendwo gehört hast, aber dann hat es keine Kraft. Oder du kannst so etwas in Überzeugung und im tiefen Glauben von dir geben, weil du deinen Gott kennst. Und weil du den Bund kennst, in dem du stehst mit deinem Gott. Was ist das für ein Bund, den du hast? Es ist ein Bund des Segens. Ein Bund des Gesegnetseins. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Vers, wo es um das Haus Gottes geht, im selben Zusammenhang. Psalm 27, Vers 4. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn, alle Tage meines Lebens. Er möchte wohnen im Haus des Herrn, alle Tage seines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Nun, meint er das wortwörtlich? Meint er tatsächlich, er wird mit Schlafsack und Matratze im Tempel einziehen und dort wohnen alle Tage seines Lebens? Nein, so meint er das nicht, sondern er meint, ich möchte in deiner Gegenwart sein, alle Tage meines Lebens. In deiner Gegenwart. Aber wir dürfen dieses Bild, wenn wir es übertragen, so wie es auch gemeint ist, wir dürfen es dessen nicht berauben, was es eigentlich sagt. Wir dürfen nicht sagen, ja, aber das Haus des Herrn ist nicht mehr gemeint. Denn das Haus des Herrn ist sehr wohl gemeint. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. Glaubst du, dass König David auch nur ein einziges Mal seiner Pflicht nicht nachgekommen ist, im Tempel irgendetwas zu tun, wozu er aufgefordert war, es zu tun? Weil er sich gesagt hat, ja, ich wohne ja sowieso in der Gegenwart des Herrn. Wir Christen sind in einer schwierigen Situation. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Amen. Also mehr als der Tempel zur Zeit des Alten Testaments. Wir sind mehr. Und wir sind deswegen in einer schwierigen Situation, weil wir trotzdem aufgefordert sind, an einen Ort zu kommen, nämlich die Gemeinde, von der heute noch gesagt wird, sie ist das Haus Gottes. Der Tempel Gottes kommt ins Haus Gottes. Wir sind kleine Tempel oder Teile des Tempels, wenn du so willst, die zusammen ins Haus Gottes kommen. So wird der Tempel aufgebaut im Geist, heißt es von Paulus im Epheserbrief. Werden wir zusammen aufgebaut zu einem heiligen Tempel im Herrn. Halleluja. David hatte also dieses Verlangen, ins Haus des Herrn zu kommen. Und damit kommen wir zum Ende dieses Psalms. Nämlich dieses Ziel, diese Zielrichtung. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, was ist die Zielrichtung deines Lebens? Was ist das Ziel, das du anstrebst mit dem Segen, den du dir erhoffst vom Herrn? Warum sollen dir Güte und Gnade nachfolgen alle Tage deines Lebens? Warum soll es dir rundum gut gehen? Warum möchtest du Einfluss gewinnen auf andere? Warum möchtest du ein Vorbild sein für andere? Nur um deinetwillen? Oder ist es wegen des Hauses des Herrn? Ist es für das Haus des Herrn? Ich möchte euch auch hier die Übersetzung der Septuaginta vorlesen, dieses letzten Teiles, denn sie enthält wieder einige Details. Und zwar heißt es hier auf Deutsch übersetzt, und ich werde mich niederlassen im Haus des Herrn bis ans Ende meiner Tage. ich werde mich niederlassen. Das griechische Wort hier ist kat oikeo. Es gibt im Griechen zwei Worte für wohnen, nämlich oikeo und kat oikeo. Und oikeo bedeutet einfach so wohnen, wie man zum Beispiel in einer Mietwohnung wohnen würde. Oder wenn man irgendwo vorübergehend wohnt. Wenn ich in einem Hotel wohne während des Urlaubs, dann würde ich das mit oikeo bezeichnen. Aber kat oikeo aus kata und oikeo bedeutet sich niederlassen, Residenz nehmen, seinen festen Wohnsitz an einem bestimmten Ort haben. Und das ist es, was der Psalmist haben will, was er aussagt. Ich werde mich niederlassen. Ich habe hier meinen Stuhl, ich habe hier mein Bett, ich bin zu Hause im Haus Gottes. Ich bin zu Hause in der Gemeinde. Nun, es gibt manche Leute, von denen man beinahe denken könnte, sie sind in der Gemeinde zu Hause. Dafür halte ich Katharina und mich und Franzi und Susan. Also da habe ich wirklich manchmal das Gefühl, wir sind so oft hier, Barbara, wir sind so oft hier, dass man schon fast sagen könnte, Mann, die Leute sind hier zu Hause. Haben die eigentlich noch ein Leben nebenbei, oder? Katharina schüttelt den Kopf. Manchmal mag es einem so vorkommen, wie man kaum ein Leben hat nebenbei. Aber das macht nichts. Im Haus des Gottes zu wohnen, ist mit sehr vielen Segnungen verbunden. Und damit möchte ich euch noch zwei Verse weitergeben, die etwas über diese Wertschätzung aussagen. Psalm 84, Vers 11. Hier sagt der Psalmist, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Halleluja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieser Vers lässt mein Herz höher springen. Und da klingt etwas an in mir, das mit der Geschichte meines Lebens verwoben ist. Ich habe zu einer bestimmten Zeit, irgendwann so Mitte der 90er Jahre, für mich die Entscheidung getroffen, meinen weltlichen Beruf zur Seite zu legen, wegzulegen, noch einmal eine Ausbildung zu machen für das Reich Gottes, eine Bibelschule, mit dem Ziel, irgendwann für das Reich Gottes aktiv sein zu können. Und weißt du was? Menschlich gesehen hat mir niemand eine Garantie gegeben, dass das dann funktionieren würde. Niemand hat mir eine Garantie gegeben, du wirst dann eine Pastorenstelle haben und wir zahlen dann deine Rente und so weiter. Niemand. Und es hieß oft, ja, du musst bereit sein, klein anzufangen, in der Bibelschule Toiletten zu putzen, beziehungsweise sonst irgendwelche kleinen Hilfsdienste zu tun. Wir wollen sehen, dass du treu bist. Bevor du befördert wirst im Reich Gottes, musst du dich als treu erwiesen haben. Nun gut, dann macht man all das. Und ich habe viele Situationen erlebt, wo ich dachte, ich stehe an der Schwelle. Ich stehe höchstens an der Schwelle. Von dem, wo ich mich dazu berufen fühle, von dem, wo ich weiß, dass es einmal geschehen soll, ich stehe an der Schwelle. Aber weißt du was? Es ist besser, auf der Schwelle zu stehen, an der Schwelle zu stehen, im Haus deines Gottes, als in der gottlosen Hütten zu wohnen. Mit anderen Worten, lieber einen kleinen Hilfsdienst tun in der Gemeinde, lieber in den Startlöchern stehen für das, was der Herr bringen wird in dein Leben, als in der Welt große Erfolge zu feiern und der Star zu sein und von allem bejubelt zu werden. Halleluja. Und insbesondere dann, wenn du das auch haben könntest, ist es eine Entscheidung, die du treffen musst. Für was du lebst, für welches Ziel du lebst, welches Endziel dein Leben haben soll. Wo findet der Herr dich vor am Ende deines Lebens? Wo trifft er dich an? Im Haus Gottes oder irgendwo sonst? Irgendwo in der Welt? Hoffentlich im Haus Gottes. Psalm 92, Vers 14, auch da ist eine sehr wichtige Wahrheit. David sagt hier, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Nicht nur die Durchreisende sind im Haus des Herrn, sondern die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Was bedeutet es, gepflanzt zu sein? Gepflanzt zu sein im Haus Gottes bedeutet, fest an einem bestimmten Ort zu sein. Nicht so schnell bewegt werden können. Man kann dich nicht ausreißen. Siehst du, wir haben hier irgendwo etwas eingepflanzt. Nicht wirklich. Aber hier dieser Topf, der ist so schwer, dass ich ihn kaum wegbewegen kann. Also ich kann ihn, aber ich könnte ihn jetzt nicht einfach mit nach Hause nehmen. Ich könnte nicht einfach sagen, so, der nimmt jetzt mit heim und braucht der für meine Schreiber. Sondern der steht da, wie eine deutsche Eiche, wenn man so will. Und so sind es diejenigen, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, die grünen werden in den Vorhöfen unseres Gottes. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, warum gibt es eigentlich so viele Christen, die niemals Frucht bringen oder die wenig Frucht bringen, die nicht grün sind, sondern wo du das Gefühl hast, es ist dauernd Herbst oder Winter. Ein Grund ist der, dass sie dieses Verwurzeltsein in der Gemeinde nicht wissen, nicht schätzen, nicht praktizieren. Siehst du, ich bin der festen Überzeugung, dass eines der Hauptaugenmerke Gottes in dieser Zeit auf der Gemeinde liegt. Auf der lokalen Gemeinde, auf der Ortsgemeinde. Das ist der Ort, wo du gepflanzt sein musst. Wo ist deine Adresse? Wo findet der Herr dich, wenn er dich sucht? Wo findet der Herr dich, wenn er dich befördern will? Im geistlichen Sinn. Zu Hause vor dem Internet, weil du irgendeinen Gottesdienst schaust in Amerika oder sonst wo? Wo findet der Herr dich? Er möchte dich dort finden, wo du Gnade üben kannst. Er möchte dich dort finden, wo er dich zusammen mit anderen aufbauen kann zu einem heiligen Tempel im Herrn. Zu deinem eigenen Wohl und Nutzen. Denn du sollst Frucht bringen und du sollst das erleben, was Psalm 23 sagt. Psalm 23 soll, kann und wird dein Programm sein. Lass uns zusammen aufstehen und diesen Psalm noch einmal zusammen bekennen, heute Morgen. Psalm 23. 1, 2, 3. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch, angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Amen.